Herr Jesus, wir bitten dich, dass du, der du zur Rechten des Vaters sitzt, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass du nun in deiner Auferstehungskraft unter uns seist. Du weißt, was ein jeder braucht an Geist, Seele und Leib. Sei du in unserer Mitte. Greife du ein und wirke über Bitten und Verstehen, dass da Freude im Himmel sei, zu deiner Ehre. Amen. Wir lesen nun aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 45, vom 22. Vers. Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und keine mir. Ich schwöre bei mir selbst, und ein Wort der Gerechtigkeit geht aus meinem Munde. Dabei soll es bleiben. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Solche werden auch zu ihm kommen, aber alle, die ihm widerstehen, müssen zu Schanden werden. Soweit. Nun einiges über ein paar Punkte aus diesem Text. Man staunt, dass Gott schon zu Zeiten des Propheten Jesaja aller Welt zu sich gerufen hat und den Kindern Israel offenbart, dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Völker, für alle Welt. Und dann beginnt unser Text mit diesem ernsten Wort: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Das beginnt mit einem Eid. Lieben Freunde, das Evangelium und die Sache des Reiches Gottes ist keine oberflächliche Sache. Leider ist heute in der Welt das Christentum zum Hohn und Spott geworden, durch das eine leichtfertige und oberflächliche Sache geworden ist. Ein berühmter Mann Gottes, der weltbekannt ist, sagt, als er jung war und Menschen aufforderte, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, Frieden zu machen mit Gott, dann kamen sie weinend. Aber heute kommen sie mit einem Lächeln auf ihr Gesicht. Und das ist ein Zeichen von dem, dass nicht viel hinter unserem Christentum steckt. Wir sind wetterwendisch geworden. Wir sind geistlich weibisch geworden. Wir sollen ja stark sein und stehen wie ein Mann. Aber im Neuen Testament ist die Rede von dumme Weibe. Das kann geschehen. Unser Ja ist kein Ja mehr. Und unser Nein kein Nein. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort. Ein Mann, ein Wort. Nun, wenn ich weitergehe, soll doch keine Schwester irgendwie beschämt werden. Dann heißt es, eine Frau, ein Wörterbuch. Aber das sind böse Frauen und keine gute. Und ich hoffe, dass es keine böse Frau unter uns gibt. Gott sagt, er schwört bei sich selbst. Wenn Gott schwört, dann ist es eine ernste Sache. Und wenn es weitergeht, denn sagte mir, sollen alle Knie sich beugen und alle Zungen schwören, dass unsere Zungen schwören sollen. Also, Gott an seine Seite nimmt es hier ernst und er fordert uns auf, dass wir es auch ernst nehmen, das, was wir sagen. So ist, als ob wir schwören. Wenn wir im Neuen Testament lesen, im Philipperbrief, Kapitel 2, finden wir, dass dieses Wort sich auf Jesus Christus bezieht, dass wenn jede Knie soll sich beugen, jede Zunge soll bekennen, dass Jesus der Herr sei. Hier geht es um unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Und Gott im Himmel schwört und sagt, jede Knie soll sich dem Herrn Jesus Christus beugen. Und wenn Gott schwört, dann wird das geschehen. Freiwillig oder schlussendlich werden wir dazu gezwungen werden am Tage des Gerichts. Darum sollten wir, und keiner unter uns, solch ein Narr sein und das nicht freiwillig tun, sondern sich gern freiwillig sich dem Herrn Jesus beugen und dass unsere Zunge ihm bekennt und wie es in unserem Text heißt, schwört, dass wir ihm die Treue schwören, dass wir uns mit ihm vereinigen, dass wir uns zu ihm stellen von ganzem Herzen. Dies ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo die Rede davon ist, dass Gott geschworen hat. Wir denken an die Kinder Israel, als er sie mit mächtiger Hand aus Ägypten gerettet und geführt hat. Und in der Wüste haben sie gesündigt. In der Wüste sind sie ihm untreu geworden. In der Wüste haben sie versagt. Dann hat Gott in seinem Zorn geschworen, dass sie nicht in das verheißene Land eingehen werden. Und lieben Freunde, trotzdem er ihnen die Verheißung gegeben hat, war die Wüste voller Totengebein und nicht eine von ihnen hat das verheißene Land erleben können. Das ist eine ernste Sache, wenn der Allmächtige, der Wahrhaftige schwört. Und Gott hat geschworen, dass jede Knie in dieser Welt eher oder später sich beugen muss vor Jesus Christus und dann schwören muss, dass er der Herr sei. Was hatten die Kinder Israel denn verbrochen in der Wüste, dass Gott geschworen hat, dass sie nicht eingehen werden? Wir lesen die Geschichte im 1. Korinther, das 10. Kapitel, dass Gott kein Wohlgefallen an ihnen hatte, trotzdem sie getauft waren. Achtet darauf, lieben Freunde, was das Wort Gottes sagt. Die waren alle auf Mose getauft mit der Wolke und mit dem Mehl. Sie tranken alle von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, der war Jesus Christus. Und dieses alles ist uns zum Vorbilde geschehen und geschrieben, auf dass wir nicht sündigen, wie sie gesündigt haben, uns zur Warnung. Sie wurden abgöttische. Was bedeutet das? Sie wurden abgöttisch. Die Bibel sagt, sie setzten sich nieder, zu essen und zu trinken und standen auf zu spielen. Lieben Freunde, das war, was Gott abgöttisch genannt hat. Wie sieht es nicht heute in der Welt aus? Vielleicht auch bei einigen unter uns? Woraus besteht das Leben? Essen, trinken und spielen. Sonntagssport, Samstagssport, Essen und Trinken. Und selbst beim Essen und Trinken können wir nicht einmal ein freies, dankbares Gebet beten und essen, wie die Kühe und die Ziegen fressen, ohne dass wir unser Haupt beugen und dem lebendigen Gott dafür danken. Das ist abgöttisch sein. Abgötterei. Wenn unser Leben nur von den Sachen dieser Welt besteht und wir gar keine geistliche Tiefe haben und Gott und Jesus Christus keinen Raum hat in unserem Leben. Wir in Südafrika haben eine neue Regierung, eine säkulare Regierung. Die macht aus Südafrika einen säkularen Staat. Was bedeutet das? Ein Staat ohne Gott. Wo man ohne Gott lebt. Wo man in die Schule geht und betet nicht. Wo man aufs Sportfeld geht und kann nicht bitten, dass Gott mit einem ist. Aber zu den Zauberern gehen sie, um dort Glück, Medizin zu bekommen. Ja, sagte unser Erzbischof Tutu, wir müssen doch daran denken, dass wir auch Moslems haben in Südafrika, wenn die auch nur ein ganz, ganz kleiner, winziger Prozentsatz sind. Wir haben ja auch Hindus. Und wir müssen diesen Brüdern kein Anstoß sein. Und er sagt, darum soll der südafrikanische Staat ein säkulärischer Staat sein. Ein Staat ohne Gott. Er sagt, wie schlimm wäre es ja, wenn wir in einem muslimischen Land lebten und dürften kein Wein trinken und kein Schweinefleisch essen. Bei mir wäre dann nicht daran viel verloren. Gott sollte nicht hinten im Auto sein, im Kofferraum, wie das fünfte Rad am Wagen. Und wenn unser Kind ernstlich krank ist oder es sieht böse um uns aus, dann rufen wir ihn an in unsere Not. Aber wenn es uns gut geht, werden wir ohne den lieben Gott fertig. Das ist Gott nicht wohlgefällig. Er ist und er war noch nie das fünfte Rad am Wagen. Er sollte immer der Erste sein. Und er hat geschworen, jeder Knie sollte sich ihm beugen. Und wenn die Knie sich nicht beugen will, dann wird er uns eins dazu zwingen. Und das ist Gnade, wenn er uns dazu zwingt in dieser Welt. und nicht nur am Tage des Gerichts. Abgöttisch waren die, bei denen ging es nur um die Speise, um Trank und um Sport und nicht um Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, der für uns geopfert und geschlachtet ist als Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha, der seinen letzten Blutstropfen gegeben hat für sie. Wie sollten wir nicht alles ihm geben? Lieben Freunde, unser Leben sollte mehr enthalten als nur Essen, Trinken und Spielen. Dann war da noch eine Sache, die wir finden im 1. Korinther 10. Sie haben auch Hurerei getrieben. Auf dieser Tournee in einem der europäischen Länder sagt der eine, Sex ist vor der Ehe gut, während der Ehe und auch nach der Ehe. Was es doch nicht alles in dieser Welt gibt. Aber die Menschen, wenn einst am Tage des Gerichts mit Schrecken erwachen, denn im Hebräerbrief steht, dass Gott einen Tag gesetzt hat, wo er alle die Unsittlichen und die das Ehebett nicht ehren, richten wird. Und das war die Sünde Israels, Unzucht in ihrem Leben. Und dann noch eine Sünde, sie murrten, konnten keine Danksagung geben. Immer mussten sie klagen, immer mussten sie murren. Und das gefiel dem lieben Gott nicht, bis er im Himmel schwur, die werden auf keinen Fall in das verheißene Land hineingehen. Und so war es auch. Jede Knie, alle Knie, Knie sollen sich beugen. Ich denke an einen jungen Mann, der vor vielen Jahren ins Erweckungsgebiet in Südafrika kam. Sein Vater ist von Deutschland nach Südafrika gekommen. Sein Großvater war Pfarrer in Heidelberg. Der Großvater starb sehr früh und die Mutter blieb zurück mit vielen Söhnen. Irgendwie sind Sachen falsch gegangen, wie es sehr oft gehen kann. Und viele der Söhne haben sich gegen Jesus Christus entschieden. Ich kann das oft nicht verstehen, warum das ist. Aber das war nun so. Und der Sohn, der nach Südafrika ausgewandert ist, der lehrte seine drei Söhne und seine Tochter und sagte, Kinder, die waren sehr begabt, hoch studiert und sagte, Kinder, Jesus Christus ist nicht der Sohn Gottes. Er war ein guter Mann, zwar, man kann ihn vergleichen mit Goethe und einige gute Männer. Und wissenschaftlich. Aber dass er der Retter ist, nein, auf keinen Fall. So hat er seine Kinder erzogen. Eine seiner Söhne studierte und studierte und studierte und nichts wollte. Die Leere, die in seinem Herzen war, dieses Vakuum füllen. Denn wir sind ja alle für Gott geschaffen. Die Bibel sagt, wir sind von Gott geschaffen. Wir sind durch Jesus Christus geschaffen. Und wir sind zu ihm geschaffen. So wie ein Fisch nicht ohne Wasser leben kann, so können wir auch nicht ohne Gott fertig werden. Schlussendlich müssen wir Schiffbruch erleiden. Wir werden nur glücklich in Gott durch Jesus Christus. Er verließ Südafrika und ging zum fernen Osten. Ich habe ja schon manche in Deutschland getroffen mit geschorenen Haaren. So erkennt man die, die die Gurus anbeten, die zum fernen Osten gehen, die Ostreligionen, zu versuchen, ob die nicht das Glück bringen. Aber alles umsonst. 2,5 Jahre war er in Japan, ist von einem Tempel zum anderen gegangen. Aber alles hat ihm nicht geholfen, bis es seine junge Frau zu viel wurde und die mit dem Kind geflohen ist und sich scheiden lassen hat von ihm. Er lernte auch Japanisch, studierte den Buddhismus, aber wir finden nur volle Genüge. Nicht im Sport, nicht beim Trinken, nicht beim Essen, sondern nur in Jesus Christus allein. Das ist eine Tatsache für Zeit und Ewigkeit. Dann wurde es ihm zu viel. Er erlebte einen Nervenzusammenbruch, kam nach Deutschland. Und hier kann man sich als Ausländer nicht das leisten, um krank zu sein. Trotzdem, er ein Erbe hatte, seine Tante, die kam aus der Schweiz, waren reiche Leute. Wenn die was mit dem Zahn hatten, flogen sie schnell nach New York zum Zahnarzt. Sein Onkel, dem gehörte so viel, dass als der starb, er sagte, das ist zu viel für einen Menschen und hat sein Erbe den Schweizer Staat gemacht. Gibt doch viel Spaß in dieser Welt, nicht? Kann man das Spaß nennen? Er hat sein Erbe bekommen, aber das hatte bald alles verloren hier in Deutschland. Von einer Klinik zur anderen. Eine teure Sache. Dann ist er wieder zurück nach Afrika und musste dort von einer Klinik zur anderen wie ein Verrückter. Nachts floh er dann aus der Klinik, barfuß ging er in Johannesburg, Pretoria, Kapstadt herum. Und dann wurde er wieder gefangen und wieder in die Klinik gebracht. Seine Tante kam zu uns, eine deutsche Frau, die hatte von der Missionsstation gehört, sprach mit mir, sie sagt, Erluch, darf mein Neffe zu euch kommen? Und sagte mir, wie es um ihn stand. Der Chefarzt hatte gesagt, dass seine Gehirnzellen so schnell am Absterben waren, dass in 6 Monaten Zeit er wie ein kleines Baby sein würde. Und dann müsste er in einem Kot schlafen. Der ganze Körper würde verschrumpfen. Und er sagte dem Vater, sorge dafür, dass du jetzt schon einen Ort bekommst für diesen Mann. Der wird nicht wieder gesund. Und wenn die Gehirnzellen abgestorben sind, sind die tot. Die werden nicht wieder lebendig. Sie kam zu mir und sagt, kann der nicht kommen zu euch? Ich sage, gerne. Zu uns kann irgendjemand kommen, wann er will und kann gehen, auch wann er will. Sein Ort, wo Menschen geholfen werden, wenn sie es ernst meinen mit Gott, sind sie willkommen. Da sagte sie, ja, aber das ist ja gerade das Herzzerbrechende, dass er nichts von Gott wissen will. Ich sagte, ach, dann reden Sie nur vom Klima. Er soll zu uns kommen, wir sind nicht weit weg vom Indischen Ozean. Gute, frische Luft, kann sich die Umgebung anschauen. Sie sagt, er kommt nicht. Kommst du nicht mal nach Johannesburg? dann trefft ihr euch da im Hotel oder irgendwo. Rede mit ihm freundlich. Vielleicht wird er die Einladung annehmen. Gut, das geschah. Wir trafen uns in Johannesburg. Ich ladete ihn ein. Komm doch mal zu uns. Haben nichts vom Geistlichen gesagt. Wenn man einen Fisch fangen will, dann zeigt man ihm ja nicht die nackte Angel, sondern versteckt die. Paulus sagt, ich habe euch mit List gefangen. Gut, ich ladete ihn ein. Nach einigen Wochen riefen die Eltern an, ist unser Sohn angekommen. Sagte nein, und die waren ganz aufgeregt. Der ist schon vor 4 Tagen weg. Nach 4 Tagen kam er an. Was war geschehen? Halbwegs ist er in ein Hotel und hat da erst gesoffen und die Nacht verbracht. Den nächsten Abend etwas weiter gefahren in ein Motel und hat da auch sein Bier genossen und dort geschlafen. Den dritten Tag kam er nach Greytown, auch ins Hotel, und hat dort gesoffen. So ist ja manches Leben. Nur Essen, Trinken oder Saufen und Sport. Den vierten Tag hatte er nicht den Mut zu kommen. Aber dann schlussendlich kam er. Ich sagte, ich will ihm besondere Freundlichkeit erweisen, nahm ihn zu mir ins Haus. Er ging ins Schlafraum und kam 3 Wochen lang nicht raus. Nachher stank das fast in seinem Raum. Dann kam die Tante. Die kam an und wollte ihren Neffen sehen. Und als sie in den Schlafraum ging, mit ihm sprach und sah, was geschehen war, war sie so erbost, die kam zu mir. Die sagte, Erlo, weißt du denn nicht, wie mit Menschen umzugehen? Du lässt ihn einfach ins Verderben gehen. Ich sag, wieso? Ich sag, der will nicht aus dem Bett. Der ist so deprimiert. Ja, dann zwinge ihn. Wir haben wenige deutsche Frauen in Südafrika. Aber die wir haben, sind fast alle sehr energisch. Und sie sagt, zwinge ihn doch und lass ihn doch nicht so im Bett liegen. Ich dachte, hören Sie mal, mein Vater hatte viele Schweine. Und Schweine kenne ich gut. In der englischen Sprache sagen wir, der Mensch hat einen Schweinekopf. Ist pig-headed. Ein Kopf für die Schweine. Ein Schwein können Sie am Schwanz fassen und ziehen, dann geht's nach vorn. Schieben Sie es nach vorn, geht's nach hinten. Immer gegen Strom. So sind ja schon einige Kinder. Wenn man es dem Kind sagt, tu das nicht, dann wird das Kind gerade das tun. Also muss man das Gegenübergesetzte sagen, tu das nicht, wenn man haben will, dass es das tut. Das ist der Schweinekopf. Wie wir den Tieren doch in unserer Gottlosigkeit gleich werden können. Als ob wir im Ebenbilde eine Sau geschaffen sind und nicht des heiligen Gottes. Ich sage, lassen Sie den liegen. Ich weiß, wie ein Schweinekopf funktioniert. Nein, sagt sie, ich verstehe das nicht. Nach 3 Wochen plötzlich kam der Mann aus seinem Schlafraum. Was war geschehen? Er kam zu mir und sagt so, jetzt habe ich meine Knie gebeugt. Und jetzt habe ich mit meiner Zunge bekannt. Ich sage, was? Er sagt, 3 Wochen lang habe ich Krieg geführt. Der Kampf war unheimlich schwer. Ich habe gesagt, Jesus, du bist ein Prophet. Du warst ein guter Lehrer. Aber du bist nicht der Sohn Gottes. Aber nach 3 Wochen hat er seine Knie gebeugt und mit seiner Zunge bekannt, dass Jesus der Herr ist und auch sein Herr und momentan bei gesund. So sagt er, hast du Arbeit für mich? Ich sage, ja, das habe ich. Ich weiß, wie man mit den Klugen umgehen kann, weg vom Verstand. Ich sage, nehmen Sie eine Schaufel und eine Picke, da wird mit gegraben, gehen Sie zum Bach, da haben wir Fischzucht, auch Forellen, und graben Sie dort. 3 Monate, 6 Monate lang hat der Mann gegraben. Und dann haben wir mit den Forellen begonnen. Und die nächsten 3 Jahre hat er jedes Jahr den Weltrekord gehabt. Sind die Forellen am schnellsten gewachsen in der ganzen Welt. Das sind jetzt viele Jahre her. Seine Ärzte, die schütteln den Kopf. Die sagen, wir können das nicht fassen. Wir können das nicht glauben. Wie ist das möglich? Das kann Jesus Christus schaffen. Der Herr hat geschworen, alle Knie sollen sich ihm beugen, alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Die einzige Gerechtigkeit, die wir bekommen können, ist in Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist Heil, in ihm allein. Sie können so schlecht sein, wie Sie wollen, oder so gut sein, wie Sie wollen. Das genügt alles nicht. Sie brauchen Jesus Christus. Und ohne ihn sind Sie verloren. Im letzten Monat, September, die Erweckung hat vor 30 Jahren begonnen und es ist, als ob sie gestern begonnen hat. So danken wir Gott für das Feuer, das in den Herzen brennt. Für die Menschen, die zum Glauben kommen und die sich dem Herrn Jesus ganz ergeben. Aber darüber habe ich keine Zeit heute Abend. Möchte aber eine Geschichte von den Neubekehrten erzählen. Eine Zauberin kam. Die wollte nichts von Gott wissen. Aber die Hexen sind beladen. Mit großen Lasten kam sie zur Missionsstation. Sie wusste nicht mehr ein noch aus. Sie wurde zu Jesus geführt. Sie ging in die Beichte, bekannte alle ihre Sünden. Man betete mit ihr und sie wurde ganz, ganz frei. Das war im letzten Monat, Septembermonat. Sie ging nach Haus und sagte, lieber Mann, ich möchte alle meine Zaubergegenstände verbrennen. Er sagt, du kannst das Deine nehmen, aber nichts, was mir gehört. Wenn die Zulus die Geister anbeten, schlachten sie eine Kuh und nehmen die Hörner und tun die oben aufs Dach. Und so verschiedene Knochen und von Ziegen auch. Er sagt, ich bin der Mann des Hauses und hier dulde ich nicht, dass man von Jesus Christus spricht. Ich bete die Geister der Verstorbenen an. Und seine Frau erkrankte wieder, dass sie fast nicht gehen konnte und hatte die schlimmsten Schmerzen. Ein Christ machte auf und ging zu diesem Mann und sagte, Du siehst doch, wie deine Frau leidet, wenn du auch Herr des Hauses bist. Aber es gibt ein Mann, alle Männer, ein König, alle Könige, ein Richter, alle Richter. Den Mann solltest du dich doch auch beugen. Gott hat Jesus Christus zum Herrn gesetzt. Erlauben Sie doch, dass diese Zaubergegenstände vom Dach herabgeholt werden und öffentlich verbrannt werden. Das verbrennen wir öffentlich. Immer wieder dann und wann haben wir einen Feuerdienst. Da werden alle Zaubergegenstände verbrannt, so wie in der Apostelgeschichte. Christen, die Pornografie und schlimme Zeitschriften haben, an denen Gott kein Wohlgefallen hat, die kommen dann auf mit den Hexen und Zauberern und verbrennen ihre gottlosen Sachen öffentlich vor der ganzen Gemeinde. Da können sich Tausende versammeln. Das wird öffentlich verbrannt. Liebe, dass deine gottlosen Sachen verbrannt werden, als dass du einst in der Hölle brennst. Und dann geschah das Wunder, dass der Mann sagte, ich bin dann bereit, auch meine Knie zu beugen und zu bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dann nahmen sie die Zaubergegenstände und brachten die. Und in dem Augenblick war seine Frau kerngesund. Da ist Freude im Himmel. Auch Gott selbst, der freut sich. Er, der geschworen hat und sagt, es gibt keinen anderen Weg unter all den Völkern der Erde. Ob es führende Männer sind, politische Männer, Kirchenführer, Mann oder Frau. Jede Knie soll sich beugen. Und wer nicht dazu bereit ist in dieser Welt, muss das in jener Welt tun. Ich habe einen Freund. Viele kennen ihn vielleicht. Er heißt Dr. Welk. War einer der führenden kommunistischen Lehre in der früheren DDR. Er hat in der Lenin-Schule gelehrt. Er sagte mir, Erlo, du weißt nicht, was in meinem Leben geschehen ist, als der Kommunismus zusammenbrach. Wie ich zu Schanden wurde. Hier in unserem Text heißt es ja, solche, die zu ihm kommen, werden ihn als ihre Stärke und Gerechtigkeit erleben. Aber die ihm widerstehen, müssen zu Schanden werden. Und er sagte, Erlo, wir hatten ja den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und das hat uns tief gebeugt. Und dann kam der Kommunismus. Er sagt, das habe ich mit Herz und Seele aufgenommen. Und gesagt, das ist, was die Welt braucht. Für mich gab es keinen Gott, gab es keinen Himmel und gab es keine Hölle. Und er sagt, mit ganzem Einsatz wurde er so wie der Lehre. Nikodemus war der Lehre Israels. Und dieser Bruder in der DDR war auch eine der Lehre. Und meinte, da ist die Lösung aller Probleme in dem Sozialismus. Und er sagt, als das kommunistische Reich zusammenbrach, ich habe geweint wie ein kleines Kind. Die ganze Welt, auf die ich meine Hoffnung setzte, zerbrach wie ein Kartenhaus. Ich wurde zu Schanden. Das hebräische Wort zu Schanden bedeutet, um bleich und leichenblass zu werden. Wehe denen, die ihre Zuversicht auf andere Sachen setzen, als nur auf Jesus Christus allein. Und ihre Knie andere Sachen beugen und ihre Zungen andere Sachen schwören und sie sich zu anderen Sachen bekennen. Die werden eines Tages blass und leichenbleich dastehen. Gott sei Dank, dass dieser Bruder Dr. Welk den Weg zu Jesus Christus geführt hat. Heute zeugt er von ihm und heute predigt er von ihm. Herrlich ist das zu sehen, wenn Gott in einem Leben eingreift und Jesus seine Gerechtigkeit wird und Jesus seine Stärke ist, wo er sagen kann, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und ihren Kleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich in Himmel werde eingehen. Und das ist der einzigste Weg, keinen anderen Weg gibt es für jung und alt. Und je eher sie ihre Knie beugen und ihre Zunge bekennt und wie es hier im Alten Testament heißt, schwört, bei dem Jesus Christus für Zeit und Ewigkeit, den gebe ich mein Ja. Er soll der Herr, der Regiere, der souveräne Gott sein in meinem Leben, der Ausschlaggebende. Zu dem stelle ich mich und für den lebe ich durch die Gnade Gottes. Heute Nachmittag, kurz vor unserer Abfahrt hierher, sprach ich mit Südafrika. Sie sagten mir, Erlo, da ist ein Stammeskönig und seine Mutter ist gestorben. Und der Stammeskönig will, dass du seine Mutter beerdigst. Ich sage, ja, nun bin ich hier in Deutschland, was soll ich machen? Ich sage, ich schicke ein Telefax. Sagt ihm, es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann. Die Mutter war eine Christin. Und nun will er, dass ich die Mutter beerdigen soll. Da wird der ganze Stamm sich versammeln. Und am Samstag soll ich da sein. Sag, bitte sucht einen Mann, der mein Stellvertreter sein kann. Ich schicke einen Telefax, den könnt ihr bei der Beerdigung vorlesen. Und dann sagten sie, Erlo, weißt du, dass jener Mann gestorben ist? Das ist ein anderer Mann. Ich sagte, nein. Da sagten sie, dieser Mann, sein Sohn, hat sich eine Räuberbande angeschlossen. Die gebrauchen Drogen, singen Rock- und Poplieder und hirnen in der Welt herum. Und dann beginnen sie mit dem Verbrechen. Und so brachen sie ein in die Häuser und in die Kaufläden. Und wir haben einen Mitarbeiter, der hat einen Laden. Manche kennen ihn vielleicht von den Freunden, der Emanuel. Der hat einen Laden. Alle Nasen lang wurde wieder eingebrochen. Geld gestohlen, Sachen gestohlen. Und bei uns sagen die Heiden, stehlt nie in eine Kirche oder bei Christen. Ihr Gott, der duldet das nicht. Und dann sind sie weg nach einer Stadt, 50 Kilometer von uns, oder ein Dorf, haben dort eingebrochen und da ist er neulich erschossen worden. Beim Diebstahl, beim Stehlen und Einbrechen. Wie schrecklich, wenn ein Mensch in seine Sünde sozusagen heimgeholt wird. Aber dann geschah etwas. Sein Vater fand keine Ruhe mehr. Wenn der Vater am Tage müde war, seine Augen schloss, dann plötzlich, wie in einer Vision, in einem Gesicht, stand sein Sohn vor ihm. Und der Sohn sagte, Vater, ich klage dich an. Ich bin ins Verderben, in Höllenqual. Und du hast mich nie gewarnt. Du hast mir nie reinen Wein eingegossen. Du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Und wenn er zu Bett ging, dann träumte er von seinem Sohn, dass der Sohn ihm immer wieder das Gleiche sagte. Vater, deinetwegen, du hast mich nie zurechtgewiesen. Du hast mir nicht gesagt, dass ich auf dem Weg ins Verderben bin. Nun bin ich verloren für Ewigkeit. Für alle Ewigkeiten. Das ging nun einige Wochen. Vom ersten Tag, als dieses geschah, war der Vater so ergriffen und erschöpft davon, dass er leiblich zusehends schwach wurde und der ist gestorben. So ist der Vater in die Ewigkeit gegangen. Liebe Brüder, warnen Sie Ihre Kinder, Ihre Söhne? Wann zuletzt haben Sie Ihre Knie gebeugt mit Ihrem Sohn? Gibt es hier Väter, die noch nie auf ihre Knie gegangen sind mit ihren Kindern? Haben Sie Ihre Söhne und Ihre Töchter gelehrt, die Knie zu beugen vor Gott? Nicht nur als ein äußeres Zeichen, sondern Sie gelehrt, wie man sich mit dem Herzen vor Gott beugt. Haben Sie Ihre Kinder gelehrt, Jesus Christus zu bekennen? Als Retter und Herr, der einzige Erlöser? Möge es Ihnen nie ergehen, wie es diesen verstorbenen Vater in Afrika, Südafrika ergangen ist. Und Gott diesen Menschen immer wieder durch einen Traum oder ein Gesicht seinen Sohn gezeigt hat, der in große Qual ist. Und der Sohn den Vater verklagt und sagt, du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Bitte, wenn wir nicht einst vor Gott stehen können mit den Worten, Herr, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, dann werden wir vielleicht auch gleich werden. Eine gewaltige Verantwortung für jedes Elternpaar. Wo sind die Kinder? Haben wir die Rechte gezogen, in der Gottesfurcht aufgebracht? Haben wir es ihnen klar gemacht, dass Gott im Himmel geschworen hat, dass wehe, wenn eine Knie sich nicht ihm beugt, dann wird er die Knie im Gericht und in der Hölle dazu zwingen. Möge Gott schenken, dass das nicht von ihnen einmal gesagt wird. Und nun zum Schluss. Im Alten Testament hat es ja einen Mann gegeben, ein König, der Könige Nebukadnezar, der das goldene Haupt hatte von allen Königreichen. Der hatte einen Sohn, Belshazzar. Als der Vater gestorben ist, regierte sein Sohn. Der machte eine große Feier, lud seine Freunde, die engsten Freunde an. Der Wein hat geflossen wie ein Bach. Alkohol im Überfluss. Das feinste Essen, die beste Kost. Und als der Wein begann zu wirken, da wurde er mutig. Er sagt, mein Vater hat Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem nach Babylon gebracht. Bringt die Gefäße aus dem Heiligtum, dass wir daraus unser Alkohol trinken. Und dann brachten sie die. Da gab es viele Witze, die auch doppelsinnig waren. Da wurden Sachen gesprochen, wie nur Heiden das tun können und die Gottlosen. Und als sie mit Gott Spott trieben, plötzlich sah er eine Hand an der Wand und die schrieb, Tekel, Tekel, Mene, Uphase. Der König wurde leichenblass. Was bedeutet das? Ihm schlugen seine Knie zusammen. Die Mutter, als sie ihren Sohn sah, rief sie zu ihm und sagte, du werde nicht flau, verliere nicht deine Kraft, auch dein Vater war in großer Not. Wir haben aber einen Mann, in dem der Geist Gottes ist, der kann dir das erklären, was das bedeutet. Und dann kam der Mann Gottes, der sagte, du bist gewogen in der Waage Gottes und zu leicht erfunden. Und in der Nacht starb der Mann. Lieben Freunde, Gott hat eine Farbe. Christ oder nicht Christ. Getauft oder nicht getauft. Vom Felsen der Christus ist getrunken oder nicht. Sie werden gewogen. Und wer, wenn sie zu leicht erfunden werden? Wer, wenn Christus nicht ihre Stärke und ihre Gerechtigkeit ist? Wer, wenn sie nicht ein gottwohlgefälliges Leben geführt haben? Wer, wenn ihre Zunge noch nicht dem Herrn Jesus die Treue geschworen hat? Hat ihre Zunge das getan? Haben die Zungen ihre Kinder und ihre Teenagers das schon getan? Haben ihre Kinder schon geschworen? Jesus Christus allein sei mein Leben. Ihm folge ich allein. Konsequent, getrennt von der Welt. Abstand von aller Gottlosigkeit oder nicht? Weltfreundschaft ist Gottes Feindschaft. Und wenn ihre Kinder in dem sterben, dann müssen sie wissen, wo ihre Kinder enden werden. Aber ihr Blut wird von ihren Händen gefordert werden, wenn sie es denen nicht klar gemacht haben. Hat ihre Knie sich schon dem Lebendigen gebeugt? Mit Herz und Seele? Hat ihre Zunge schon den lieben Gott und dem Herrn Jesus Christus bekannt und ihm die Treue geschworen? Oder leben sie ein halbes Leben? Mit einer Hand den Teufel anhängend, mit der anderen den Herrn, mit einem Bein im Reiche Gottes, mit dem anderen? Zwei Pferde zu gleicher Zeit können sie nicht reiten und zwei Herren können sie nicht dienen. Jesus sagt, sie werden den einen hassen, den anderen lieben. Wen hassen sie? Wen lieben sie? Sie sagt, keinen. Jesus sagt, das stimmt nicht. Nun, die letzte Frage. Ich bin zum ersten hier und es könnte auch sein zum letzten. Vielleicht treffen wir uns mal wieder und vielleicht nicht. Denken Sie über nach, hat Ihre Zunge schon dem Herrn Jesus die Treue geschworen? Und stehen Sie dabei? Wie ein Mann? Sind Sie männlich und stark? Oder machen Sie ein frommes Gelübde und vergessen Sie denn davon? Dann sind Sie schuldig. Lieber ein roher Heide und nie ein Gelübde gemacht, als so ein sogenannter Christ. Dem Herrn die Treue geschworen und untreu, dann kommen sie in eine doppelte Verdammnis. Gedenken Sie daran, was Sie dem Herrn geschworen haben. Und wenn Sie das nicht nachgekommen sind, bezahlt haben, dann jetzt in diesem Augenblick beugen Sie sich innerlich mit den Knien des Herzens und sagen, Gott sei mir gnädig, ich habe gesündigt. Und Herr, schenke, dass mein ganzes Leben ein Gebeugtsein ist der Knie vor Gott. Weil Gott hat geschworen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und die Zunge soll bekennen. Haben Sie schon bekannt? Haben Sie auch Ihre Sünden schon bekannt? Haben Sie sich mit Ihrer Zunge dem Herrn verschrieben für Zeit und Ewigkeit? Wenn nicht, heute ist der Tag des Heils, nicht morgen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir stehen auf, aber wir hören, dass Gott es von einem jeden fordert, dass seine Knie, nicht nur die Knie seines Leibes, sondern die Knie des Herzens sich beugen vor dir, Jesus Christus. Und dass die Zunge bekennt, dass er der Herr ist und dass die Zunge sich ihm verschreibt. Und schwört, dass Jesus allein
soll der Name über alle Namen sein in meinem Leben. Ihm allein soll meine Treue gehören. Und ihm allein soll mein ganzes Leben sein. Präge nun dein heilig Wort tief in unsere Herzen und Sinne hinein. Jung und alt, lass diesen Tag ein Tag sein, der für uns die Ewigkeiten entscheidet. Mit Gott oder wider Gott. Du hörst, was ein jeder sagt. Schreibe das in dein Buch hinein. Um deines Namens willen.